Ich würde vor allem versuchen rauszufinden, was glaubst du denn? Also sie quasi zwingen, ein kohärentes Bild zu malen. Die sind ja nicht doof.
In Krisenzeiten suchen viele Menschen Orientierung, Erklärungen für die Krisen, aber auch Wege raus aus der Krise.
Aber die Leute sind ja nach wie vor da. Ich glaube, viele haben dann schon, wenn nicht umsonst ist die AfD so stark, eine politische Heimat zumindest bei der AfD gefunden.
Ich glaube schon, dass es wichtig bleibt, dagegen zu halten. Und das heißt, einerseits im Persönlichen, gegen zu argumentieren und sozusagen die Sicherheit dieses Glaubens in Frage zu stellen.
Keine Masken, keine Tests, Feiern in großen Menschenmengen und keine schrägen Blicke mehr, wenn du im Bus hustest. All das ist ja inzwischen wieder Normalität. Seit einem Jahr ist die Corona-Pandemie ganz offiziell vorbei. Mit dem Ende der Pandemie sind nicht nur die Maßnahmen verschwunden, sondern auch die großen Demos dagegen. Über die Querdenkenbewegung während Corona habt ihr in den vergangenen Folgen bereits viel gehört. Doch wo sind die QuerdenkerInnen jetzt hin? Bekannte Gesichter der Bewegung haben sich entweder ins Ausland abgesetzt oder mussten sich vor Gericht verantworten, wie zum Beispiel Querdenken 711-Gründer Michael Ballweg wegen Veruntreuung von Spendengeldern. Ist es also aus und vorbei? Ist Schluss mit Querdenken? Joachim Jumperz, der Busunternehmer, den ihr aus der ersten Folge noch kennt, glaubt das nicht ganz.
Und diese Querdenker haben sich ja zumindest unter diesem Label Querdenker größtenteils zurückgezogen. Aber die Ideologie, die in den Köpfen ist bei den Leuten, die ist ja noch da.
Und auch Christians Mutter, die ihr aus der zweiten Folge kennt, glaubt noch an Verschwörungserzählungen. Also sind sie doch noch da? Die Antwort ist nicht ganz so leicht. Zunächst müssen wir ein letztes Mal an den Anfang springen. Ihr hört Abgeschwört. Das Erbe von Querdenken. Folge 3, das Misstrauen. Ich bin Raphael und in der letzten Folge dieses Podcasts blicken wir darauf, was von der Querdenkenbewegung nach der Pandemie geblieben ist und welche gesellschaftlichen Auswirkungen sie bis heute hat. Erinnert ihr euch noch an Dr. Jochen Rose aus der ersten Folge? Er hat uns ja gesagt, dass die Pandemie kein Brandbeschleuniger für die Anzahl an Verschwörungsgläubigen war.
Also erstmal haben wir festgestellt, dass die Corona-Pandemie nicht dazu geführt hat, dass mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben. In der ersten Zeit der Pandemie hat das sogar ein bisschen abgenommen. Aber so grundsätzlich ist der Anteil relativ stabil.
Das zeigt ja auch die Studie von Diepart, die ihr in der ersten Folge gehört habt. Doch warum ist das so? Jochen Rose hat dazu seine eigene Vermutung.
Mein Verdacht wäre, dass das öffentliche Thematisieren von Verschwörungstheorien dazu führt, dass die Leute eher weniger an Verschwörungstheorien glauben. Weil Verschwörungstheorien davon leben, dass sie im Ungefähren bleiben.
Nun ist die Pandemie vorbei und die QuerdenkerInnen sind aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Was geblieben ist? Eine neue digitale Infrastruktur. Auch wenn QuerdenkerInnen in der öffentlichen Diskussion kaum noch präsent sind, erreichen sie in sozialen Medien immer noch hunderttausende Menschen. Eine zentrale Rolle spielt dabei Telegram. Bereits vor der Pandemie haben rechtsextreme Gruppen, die von anderen sozialen Netzwerken gesperrt wurden, die Plattform für sich entdeckt. Denn Telegram hat den Vorteil, dass dort relativ ungefiltert alles Mögliche geteilt werden kann, ohne dass es gelöscht wird. Auch antidemokratische, staatsfeindliche, rassistische und antisemitische Äußerungen. Und NutzerInnen können anonym bleiben. Also eigentlich ja ideal für alle, die Verschwörungserzählungen verbreiten wollen. Mit Beginn der Pandemie erlebt Telegram einen Boom in Deutschland. Bereits zuvor aktive Accounts von Verschwörungsgläubigen gewinnen mit rasender Geschwindigkeit an AbonnentInnen. Das gemeinnützige Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS, beobachtet solche Plattformen und forscht zu Verschwörungserzählungen und deren Verbreitung. Eine Untersuchung von CEMAS zeigt, wer während der Corona-Pandemie eher zum Protest bereit ist, nutzt wahrscheinlicher Telegram als Informationsquelle als die Menschen, die weniger zum Protest neigen. Und auch die Studie von Diepart, die ihr bereits kennt, hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Dabei kam heraus, 43% der Menschen, also fast die Hälfte, die eher den sozialen Medien als Nachrichtenquelle vertrauen, hängen Verschwörungserzählungen an. Zum Vergleich, unter Menschen, die eher traditionellen Medien vertrauen, sind es nur 6%. Der Politikwissenschaftler Dr. Tobias Spöri hat an der Studie mitgearbeitet. Er sagt dazu,
das große Problem, würde ich sagen, ist nicht zweifelhaft, dass die Menschen radikaler erstmal im ersten Schritt geworden sind, sondern dass einfach die Infrastruktur für solche Kanäle etc. massiv gewachsen ist. Dass Leute davon Telegram gehört haben, dass sie einfach dann vielleicht aus Interesse, also nicht jede Person, die Telegram irgendwelche Kanäle abonniert hat, wird zwangsläufig dann irgendwie auf die Straße gehen und Ärger machen wollen. Aber dass einfach diese Art und Weise mehr etabliert worden ist. Ich glaube, das ist sozusagen ein Grundproblem, dass die Kanäle einfach viel etablierter worden sind und dementsprechend natürlich dann auch weiter operieren, jenseits von Corona.
Viele Kanäle, die während der Pandemie groß geworden sind, sind heute weiterhin aktiv, trotz Ende der Pandemie. Dabei entdecken sie neue Themen für sich, erklärt Spöri.
Egal, ob man sozusagen jetzt eher in der populistischen oder rechtspopulistischen Schiene fährt oder ob man irgendwie Erzählungsmythen verbreitet, ich brauche ja immer Krisen. Und leider ist es so, dass natürlich die Welt gerade besonders viele Krisen kennt, sei es ökonomisch, Inflation, Klimakrise, Kriege etc., dass das natürlich maßgeblich Futter gibt für solche Erzählungen, die sagt, ja, okay, jetzt ist die Pandemie erstmal vorbei, aber es gibt jetzt diesen neuen Krieg. Und jetzt wollen sie uns nicht durch irgendwelche Einschränkungen oder durch Gesundheitsmaßnahmen gängeln, sondern jetzt geht es uns einfach ran, sie wollen es ausnehmen. Also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also in Kombination, dass natürlich dann Krisen auch Menschen persönlich vor Herausforderungen stellen, glaube ich, dass natürlich diese Infrastruktur und dass einfach gewisse Menschen in gewisse Bubbles abgetaucht sind.
Das heißt, wer durch Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen in Telegram-Kanäle reingerutscht ist, der verfällt jetzt möglicherweise auch anderen Verschwörungserzählungen. Das zeigt sich auch in den Daten der Untersuchung von CEMAS. Ein Beispiel: Menschen, die pro-russischer Propaganda und Verschwörungserzählungen zustimmen, nutzen auch vermehrt Telegram. Ganz weg von der Straße sind die Verschwörungsgläubigen aber natürlich nicht. Am 14. Februar 2024 kam es bei Protesten der LandwirtInnen gegen die Grünen in Biberach zu Ausschreitungen. Das ZDF berichtete, dass bereits im Voraus in Telegram-Kanälen der Querdenkenszene dafür geworben wurde, nach Biberach zu kommen. Klar ist also, die Verschwörungsgläubigen sind durch die Pandemie zwar nicht signifikant mehr geworden, aber sie haben an Infrastruktur dazu gewonnen. Sie haben sich organisieren können und sie haben eine Plattform gefunden. Welche Gefahr das birgt, erklärt Dr. Tobias Spöri am Beispiel der ReichsbürgerInnen.
Wenn man sich die Reichsbürgerbewegung anschaut, der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es so 20, 25.000 Menschen sind. Aber wenn dann irgendwelche Telegram-Kanäle 300.000 Teilnehmende haben, sieht man, wie groß das Potenzial einfach ist.
Dem ist unsere Reporterin Charlotte auf den Grund gegangen. Sie hat herausgefunden, wie groß das Potenzial in der Gesellschaft tatsächlich ist, also wie stark antidemokratische Tendenzen in der deutschen Bevölkerung verbreitet sind. Dabei hat sie Hilfe von einem Experten bekommen.
Mein Name ist Frank Brettschneider, bin Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim, beschäftige mich dort unter anderem auch mit Einstellungen zur Demokratie, mit Rechtspopulismus und mit Verschwörungsansätzen.
In der Studie Rechtspopulismus, Verschwörungserzählungen, Demokratiezufriedenheit und Institutionenvertrauen in Deutschland hat Brettschneider mit einer repräsentativen Umfrage untersucht, wie die Bevölkerung in Deutschland demokratische Institutionen wahrnimmt und welches Vertrauen sie gesellschaftlichen Institutionen entgegenbringt. Wenn wir die Studie jetzt ganz knapp zusammenfassen, ist die Aussage: In Deutschland glauben fast 20%, dass die Politik von geheimen Mächten gesteuert wird oder die Regierung das Volk betrügt. So Brettschneider.
Wir haben dazu insgesamt 22 Aussagen den Befragten vorgelegt. Und jetzt ist nicht jede einzelne Aussage für sich populistisch oder Teil einer Verschwörungserzählung, aber alle Aussagen zusammengenommen, die können dann ein Muster ergeben. Und genau nach diesem Muster suchen wir. Und das sind in Deutschland 18%, die etwa Aussagen wie: Die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit, die regierenden Parteien betrügen das Volk, oder aber: Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, oder: Die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen, die also solchen Aussagen wieder und wieder und wieder zustimmen.
Dieses Weltbild findet sich also bei einem Fünftel der BundesbürgerInnen. Laut der Studie ist es besonders verbreitet bei AnhängerInnen der AfD.
Und sie haben, das ist dann tatsächlich eher neu, mit der AfD ein politisches Sprachrohr, das eben nicht nur eine Randerscheinung ist, sondern ja Bundestag und in Landtagen vertreten.
Tatsächlich haben uns alle unsere GesprächspartnerInnen gesagt, dass viele QuerdenkerInnen in AfD-Kreisen Anschluss gefunden haben. Zum Beispiel sagt Dr. Tobias Spöri:
Aber die Leute sind ja nach wie vor da. Ich glaube, viele haben dann schon, wenn nicht umsonst ist die AfD so stark, eine politische Heimat zumindest bei der AfD gefunden.
Es gibt also immer noch viele Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben oder zumindest dazu neigen. So viele, dass eigentlich jeder jemanden kennen müsste. Sich mit verschwörungsgläubigen FreundInnen, Bekannten oder Familienmitgliedern auseinanderzusetzen, ist oft nicht leicht. Ein Beispiel dafür kennt ihr bereits aus der zweiten Folge. Christian hat sich während der Corona-Pandemie mit seiner Mutter zerstritten. Rückblickend würde er heute vieles anders machen, erzählt er.
Ich würde komplett anders mit der Situation umgehen. Komplett. Ich würde überhaupt nicht versuchen, sie inhaltlich zu korrigieren oder richtigzustellen. Ich würde vor allem versuchen herauszufinden, was glaubst du denn? Also sie quasi zwingen, ein kohärentes Bild zu malen. Weil ab einem gewissen Punkt könnte ich mir vorstellen, merken die dann auch, dass das in sich dann auch widersprüchlich ist. Ne? Die sind ja nicht doof. aber die haben oft gar nicht den Zeit und den Raum, sich selber lächerlich zu machen, weil man sofort irgendwie reinspringt. So.
Tatsächlich sei diese Herangehensweise zielführender, meint auch Frank Brettschneider.
Bringt wenig, diesen Menschen entgegenzutreten und ihnen erstmal gleich zu erklären, warum sie in allen Punkten falsch liegen, sondern häufig ist es auch schon mal sinnvoll, überhaupt zuzuhören und die Gründe für ihre Skepsis oder für ihre momentane Abkehr von den anderen Parteien, die kennenzulernen. Und das ist ein eher mühsamer Prozess. Und wie gesagt, bei anderen ist teilweise keine Zugänglichkeit mehr da. Die suchen ja auch dann nur nach Informationen, die ihre eigene Meinung bestärken. Also ein paar wird man wieder gewinnen können, ein paar wahrscheinlich nicht.
Einfach ist es also nicht, den Versuch aber trotzdem wert. Und der beste Weg, um Menschen zurückzugewinnen, ist zuhören, hinterfragen und, auch wenn es schwerfällt, sich mit inhaltlichen Argumenten zurückhalten. Denn beim Glaube an Verschwörungserzählungen geht es nicht um Logik oder Fakten. Nein, das hat ganz viel mit Gefühlen wie Angst oder Unsicherheit zu tun. Diese Tipps können im Privaten, bei persönlichen Beziehungen helfen. Doch blicken wir auf das größere Bild, auf die gesamte Gesellschaft. Wo können Politik und Medien ansetzen? Gerade in diese Institutionen haben Verschwörungsgläubige oft kaum noch Vertrauen. Um das wiederherzustellen und damit nicht noch mehr Leute das Vertrauen verlieren, ist laut Frank Brettschneider vor allem eines wichtig.
Wenn eine Krise gut gemeistert wird, dann wird die Bevölkerung insgesamt in der Mehrheit das auch honorieren. Das war zu Beginn der Corona-Krise übrigens auch so. Da ist das Vertrauen in Institutionen, auch in staatliche Institutionen, auch in Massenmedien, auch in Wissenschaft sogar deutlich angestiegen bei der Mehrheit der Bevölkerung. Und diesen kleinen skeptischen Teil, den gab es trotzdem.
Alle erreicht man also nie. Doch viele kann man durch gute Arbeit überzeugen. Krisen muss man gut erklären. Immer wieder kommt es vor, dass in der Politik unvorhersehbare Dinge passieren. Die Pandemie war so eine unvorhersehbare Sache, wahrscheinlich ein Extremfall. Unvorhergesehene Dinge, Zufälle passieren eben. Wenn PolitikerInnen das der Bevölkerung allerdings nicht gut erklären, birgt sich darin eine Gefahr, sagt Frank Brettschneider.
In Krisenzeiten suchen viele Menschen Orientierung, Erklärungen für die Krisen, aber auch Wege raus aus der Krise. Und wenn man das nicht gut kommuniziert, dann verschärft man eine Krise eher noch.
Gute Kommunikation ist also gefragt, sowohl von Politik und Medien als auch im Privaten. Leicht ist das sicher nicht. Dranbleiben sollten wir trotzdem. Unbedingt sogar, meint Jochen Rose.
Also natürlich darf jeder glauben, was sie oder er will. Und gleichzeitig ist es aber auch so, der Glaube an Verschwörungstheorien ist nicht harmlos. Das ist eine sehr große Beschuldigung, die damit einhergeht. Ich glaube schon, dass es wichtig bleibt, dagegen zu halten. Und das heißt, einerseits im Persönlichen gegen zu argumentieren, dagegen zu halten und sozusagen die Sicherheit dieses Glaubens in Frage zu stellen. Und das ist auch eher eine langfristige Sache als eine kurzfristige.
Es braucht also Zeit und Geduld, um Verschwörungsgläubige von ihrem Irrtum zu überzeugen. Zeit und Geduld, um die Folgen der Pandemie und der Querdenkenbewegung zu verdauen. Denn diese mag zwar aus der Öffentlichkeit verschwunden sein, die Ideologie, misstrauische und verschwörungsgläubige Menschen sind aber immer noch da. Und mit jeder Krise werden sie weiter befeuert. Wenn ihr selbst betroffen seid von Verschwörungstheorien in eurem Umfeld, dann zögert nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Geboten wird die von Anlaufstellen wie Entschwört oder Veritas in Berlin oder der Sekteninfo NRW. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Das war Abgeschwört, das Erbe von Querdenken. Dieser Podcast ist im Rahmen des Journalistikstudiums der TU Dortmund entstanden. Host Raphael Balke. ReporterInnen Charlotte Groß-Honacker und Henrike Utsch. Redaktion Raphael Balke, Charlotte Groß-Honacker, Jonas Hildebrand, Frederik Schnarr und Henrike Utsch. Schnitt Charlotte Groß-Honacker und Henrike Utsch. Musik Sunu AI. Vielen Dank an all unsere InterviewpartnerInnen. Unsere Quellen findet ihr natürlich in den Shownotes.